Willkommen bei Lebensbrot, Predigten und Andachten als Nahrung für die Seele.
Wir haben eben über das Thema Heiligen Geist gesprochen. Lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Das ist eine dieser Aussagen. Und dass wir Jesus bitten sollen, wenn wir diesen Geist brauchen. Es gibt übrigens keine einzige Bibelstelle, die uns dazu auffordert, zum Heiligen Geist zu beten, aber dass wir Jesus bitten sollen, diesen Geist zu bekommen. Da habe ich mich gefragt, wie geht das dann? So ein Beispiel dafür, wie soll ich mich vom Heiligen Geist erfüllen lassen? Aber wenn ich Jesus darum bitten soll, und wenn Jesus, jetzt wird es so ein bisschen abstrakt, aber Johannes schreibt ja, dass Jesus das Mensch gewordene Wort Gottes ist. Das heißt, wenn ich Bibel lese, nehme ich Jesus in mich auf. Und je mehr Jesus in mir aufnehme, nehme ich den Geist Gottes auf und erfahre, entdecke, was in der Bibel alles Wunderbares drinsteht. Die Bibel ist ein Wort, das uns der Heilige Geist erklärt. Und eine Herausforderung ist, irgendwann, da kommen wir jetzt gleich drauf auch, dass der Heilige Geist auch durch Stammbäume uns etwas deutlich machen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Stammbäume in der Bibel lest. Ich sage es ganz ehrlich, so die ersten Jahre meines Lebens, warum steht das da eigentlich drin? Damit kann man nichts anfangen. Aber wenn Gott gesagt hat, da steht er drin, hat er sich irgendwas dabei gedacht. Und es wird an einem von uns gleich einmal sehen werden, was wir durch die Stammbäume alles entdecken können. Es ist die vierte Reihe der Predigt. Nochmal als Erinnerung, wir wollen dann bei unserer Einweihungsfeier im Juni das spannende Thema haben, Aufbruch in eine neue Zeit. Und da geht das da weiter und heute haben wir den vierten Teil, deswegen ein kurzer Rückblick. Das erste war, am Anfang war das Chaos, wie Gott aus einem Tohuwabohu einen wunderschönen Garten für den Menschen gemacht hat und dann den Menschen dort hineingesetzt, wo der Mensch wunderbar leben konnte. Das zweite, dass Gott diese wunderbare Schöpfung nachgebessert hat auf den Wunsch des Menschen, der kein Gegenüber fand. Und dann wurde die Frau als Ergänzung dem Mann gegenüber geschaffen. Gott hat unglaublich viel für seine Menschen getan. Wunsch vom Lippen fast abgelesen. Aber dann merken wir, der Mensch vertraute Gott nicht so, wie Gott ihm, der die ganze Schöpfung ihm anvertraut hat. Er vertraute Satan mehr. Sein Versprechung, sein Verheißung, sein, er hat eigentlich nur mit Hypothesen, mit Bildern verglichen, hat er nichts vorzuweisen gehabt wie Gott. Aber der Mensch hörte auf Satan, machte ihn zu seinem Gott und Gott musste den Menschen vom Baum des Lebens aussperren. Seitdem sind wir Menschen aus dem Paradies verbannt. Gottes Liebe zum Menschen, der sich von ihm losgesagt hat, hielt aber an und hält bis heute an. Gleich im ersten Schritt geht Gott so weit, dass er wieder einen Teil seiner Schöpfung tötet, nämlich Tiere, um für den Menschen Kleidung zu machen, Felle, damit er auch außerhalb des Paradieses überleben kann. Der Mensch weiß nun, was gut und böse ist. An dem Punkt ist er wie Gott geworden. Und das hat Folgen. Die Gottlosigkeit beginnt Spuren zu hinterlassen. Kain beneidet Abels Gottesbeziehung, pfeift auf Gott, bringt Abel um. Der erste Mord der Menschheitsgeschichte. Nur eine Generation nach Adam und Eva. Und dennoch schützt Gott das Leben Kains, obwohl dieser zum Mörder wurde. Und wie geht es mit den Menschen weiter? Jetzt machen wir etwas Spannendes, indem wir eben uns mal auch die Stammbäume etwas näher ansehen. Stammbäume im Alten Testament, zum Teil auch im Neuen Testament, oder auch diese langen Grußlisten, die Paulus oft in seinen Briefen hat, sind ja voll mit Namen, wo man sagt, boah. Aber wisst ihr, je besser wir die Bibel kennenlernen, umso schnell eher kommen da plötzlich Verknüpfungen. Ach, der war dabei. Und so wird es auch heute sein, dass wir in diesen Stammbäumen etwas Spannendes entdecken werden. Und das möchte ich gleich mit euch machen. Der Abel wurde ja umgebracht, das heißt, den gab es nicht mehr, von dem gibt es daher auch keinen Stammbaum. Aber es werden nun die Stammbäume von Kain und Seth uns überliefert. Und ich vorhin schon mal sagte, wenn die es bis in die Bibel geschafft haben, gebracht haben, dann wird Gott sich was dabei gedacht haben und uns damit was sagen möchte. Deswegen lesen wir die Stammbäume jetzt mal vor. Ich lese sie vor, können Sie mitlesen. Sehen wir sie uns an und versucht doch mal darauf zu achten, ob euch irgendwas dabei auffällt. Nicht schlimm, wenn es nicht auffällt. Ich habe auch eine Weile gebraucht. Einige Jahre. Ja, es ist geistliches Wachstum passiert auch nicht von heute auf morgen. Und je besser man die Bibel kennenlernt, umso eher findet man Zusammenhänge. Ich habe zur Orientierung die Namen mal farblich versucht hervorzuheben. Ja, das kann man auch sehen. Die Farben, also die Namen, gehört nicht zu dem, was euch auffallen soll. 1. Mose 4, 17 folgende. Kains Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, Henoch, Gründung. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach ihm. Hoppla, Kain baute eine Stadt? Wie war es in der letzten Predigt? Als Gott zu Kain sagte, du sollst unstet und flüchtig sein, ständig unterwegs, wie Nomade leben. Hat Kain nicht interessiert. Er war der Erste, der Städte baute und ansässig wurde. Klammer zu. Henoch hatte einen Sohn namens Irad. Irads Sohn war Mehujael, dessen Sohn hieß Methushael. Der war der Vater von Lamech. Lamech hatte zwei Frauen, Ada und Zilla. Ein Sohn Adas war Jabal, von ihm stammen alle ab, die mit ihren Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Sein Bruder hieß Jubal, auf ihn gehen zurück, alle die zurück, die Zither und Flöte spielen. Auch Zilla bekam einen Sohn, Tubal-Kain. Er war der Erste, der Bronze- und Eisengeräte benutzte. Seine Schwester hieß Naama. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, meine Frauen, hört mich an. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn. Sogar einen Jungen töte ich für eine einzige Strieme. Wenn schon ein Mord an Kain siebenfach bestraft wird, für Lamech wird alles 77-mal gerecht. So wie der Stammbaum von Kain. Auf Lamech werde ich nachher noch etwas eingehen. Sehen wir uns mal den Stammbaum von Seth an. Dort heißt es, er steht übrigens vorher, deswegen geht es mit Erstvers 1 los, dies ist das Verzeichnis der Nachkommen Adams. Als Gott die Menschen schuf, machte er sie nach seinem Ebenbild. Er schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und nannte sie Mensch. Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, der ihm in jeder Hinsicht ähnlich war. Er nannte ihn Seth. Danach lebte er noch 800 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 930 Jahren starb. Seth war 105 Jahre alt, als er Enosch zeugte. Danach lebte er noch 807 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 912 Jahren starb. Enosch war 90 Jahre alt, als er Kenan zeugte. Danach lebte er noch 815 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 905 Jahren starb. Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalalel zeugte. Danach lebte er noch 840 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 910 Jahren starb. Mahalalel war 65 Jahre alt, als er Jered zeugte. Danach lebte er noch 830 Jahre, noch weitere Söhne und Töchter wurden ihm geboren, bis er im Alter von 895 Jahren starb. Jered war 162 Jahre alt, als er Henoch zeugte. Danach lebte er noch 800 Jahre, noch weitere Söhne und Töchter wurden ihm geboren, bis er im Alter von 962 Jahren starb. Henoch war 65 Jahre alt, als er Methuselah zeugte. Danach lebte er noch 300 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt. Dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hatte ihn zu sich genommen. Methuselah war 187 Jahre alt, als er Lamech zeugte. Danach lebte er noch 782 Jahre. Ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 969 Jahren starb. Lamech war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Der wird uns Trost bringen bei all der harten Arbeit auf dem Acker, den Gott verflucht hat, sagte er. Darum nannte er ihn Noah. Danach lebte er noch 595 Jahre, ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 777 Jahren starb. Noah war 500 Jahre alt, als er Sem, Ham und Japhet zeugte. So, ist euch was aufgefallen? Wie bitte? Sehr alt. Ja. Wie bitte? Genau, der Henoch ist nicht gestorben, er ist entrückt. Lukas?
Bei dem Set waren die Altersunterschiede.
Genau. Hast du die Folien vorher schon mal angeguckt? Ja, sehr gut beobachtet, ja. Sehen wir uns die Stammbäume noch mal näher an. Da gibt es nämlich zwei Dinge, die hervorheben. Hier die Nachkommen Kains. Da wird erzählt, da kam der Henoch, der Irad, der Mehujael, Methuselah, Lamech. Der hatte die Ada und Zilla mit ihren Kindern, werden alle aufgezählt. Aber von den Nachkommen Kains erfahren wir überhaupt keine Altersangaben. Da steckt nichts drin, da wird nur aufgezählt, wer wann wo geboren ist. Und es wird aufgezählt, was sie für menschliche Leistungen vollbracht haben. Kain, Henoch, Städtebauer. Jabal, Nomadendasein. Jubal, Flöte und Zither, also Instrumentenbau. Und Tubal Kain mit Bronze, Werkzeugbau. Das wird im ersten Stammbaum von Kain aufgezählt. Und erwähnt werden besonders negative Entwicklungen. Zum Beispiel Lamechs Größenwahn. Ihm reicht nicht eine Frau, er braucht gleich schon mal zwei. Und er fühlt sich so wichtig, dass jeder, der ihm Unrecht tut, noch schlimmer bestraft werden soll als Kain. Wir entdecken hier Kain, der sich von Gott losgesagt hat, wie diese gottlose Linie weitergeführt wird. Kains Nachkommen sind dabei erfindungsreiche und begabte Menschen. Aber aus der Perspektive Gottes sind alle ihre Leistungen mit der Vergänglichkeit verbunden. Sie haben ihren Ruhm hier auf der Erde. Von ihnen erfahren wir keine Geburts- und keine Altersangaben. Von ihnen wird nicht erwähnt, dass sie noch mehr Nachkommen haben. Das sind alles Dinge, worauf wir Menschen jedoch stolz sind. Unsere Kinder, unsere Enkel, unsere Leistungen. Das erzählen wir gerne. Nur ohne Verbindung zu Gott ist das alles völlig wertlos, weil es vergänglich ist. Nur mit diesem Leben in dieser Welt verbunden ist. In den Psalmen wird die Art so zu leben so beschrieben, Psalm 62, 9. Die Menschen vergehen wie ein Hauch. Ob einfach oder vornehm, sie sind wie ein Trugbild, das verschwindet. Legt man sie auf die Waagschale, dann schnellt sie nach oben, als wären die Menschen nur Luft. Daran erinnert mich der Stammbaum von Kain. Wie sieht nun der Stammbaum von Set aus? Und jetzt weiß ich nicht, ob ihr es lesen könnt. Doch, man kann es recht gut lesen. Das ist schön. Schön, dass das Bild so groß ist. Hier fällt zunächst auf, dass wir überall Altersangaben haben. Ein Geburtsdatum, beziehungsweise das Geburtsdatum des Erstgeborenen oder eines Kindes bis zum Tod. Es wird ihre Zeit auf der Erde festgehalten. Ihr Leben ist aus Gottes Perspektive offensichtlich wichtig. Und erwähnt werden in diesem zweiten Stammbaum keine menschlichen, sondern geistliche Leistungen. Es gab mit Sicherheit auch gute Erfinder und handwerklich begabte Leute in der Linie Setz. Aber erwähnt wird hier ein Henoch, weil er eine so gute, enge Beziehung zu Gott hatte, dass er nicht sterben musste, dass er entrückt wurde. Und er genannt wird Lamech, weil er über die Gottesferne hinweg tröstet. Da wird erst deutlich, wie in dieser Linie die Beziehung zu Gott eine Rolle spielt. Und dieser Verlust dieser unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott spürbar wurde und man Trost suchte. Okay. Und das Dritte, was auffällt, erwähnt werden weitere Söhne und Töchter. Ihre Daten sind bekannt und ihren Familien gilt Gottes Aufmerksamkeit. Wenn bei Kains Nachkommen keine Söhne, geschweige denn Töchter auch nur erwähnt werden, obwohl es sie mit Sicherheit gab, haben wir gelesen, werden hier ausdrücklich Kinder, Söhne und Töchter genannt. Gottes Familie wächst. Das ist sein Heilsplan, wenn man die Namen mal anguckt, aber es ist ein anderes Thema, merkt man, dass das die Linie ist, auf der Gottes Heil fortschreitet. Auch das hat sich im Neuen Testament nicht geändert. Da heißt es, aber das feste Fundament, das Gott gelegt hat, können sie nicht erschüttern. Es trägt die Aufschrift, der Herr kennt alle, die zu ihm gehören. 2. Timotheus 2,19. In der älteren Übersetzung heißt es, kennt der Herr die Seinen. Diese beiden Stammbäume stellen für mich zwei Punkte gegenüber, die eine Frage aufwerfen und uns auch hinterfragen. Die Frage, zu welchem geistlichen Stammbaum dieser Art gehöre ich? Bin ich einer von den Typen der Kainiten, die ihr eigenes Ding durchziehen, die durchaus sehr erfolgreich sein können, aber aus Gottes Sicht unbekannte Menschen bleiben? Oder gehöre ich zu der Set-Linie, zu den Menschen, über deren Leistung man vielleicht gar nicht viel erfährt, aber die aus Gottes Perspektive für Gott so wichtig sind, weil sie mit ihm leben wollen? Es spielt dabei keine Rolle, auch wenn man das aus diesen Familienstammbäumen vielleicht irrtümlich rauslesen könnte, aus was für einer Familie man letztlich kommt. Also weil ich in dieser Familie geboren bin, kann ich ja nicht anders leben. Nee, das ist Kastendenken, aber kein biblisches Denken. Auf der anderen Seite, Familie prägt. Eltern haben immer Vorbildfunktion, sodass Kinder zuerst einmal immer das nachmachen, was die eigenen Eltern vormachen. Und wenn die Eltern gute Sachen vormachen, machen die Kinder gute Sachen nach. Wenn die Eltern schlechte Vorbilder sind, machen sie schlechten Vorbildern nach. Da gibt es eine Vorbildfunktion, aber es gibt keinen Fatalismus, denn Gott kennt keine Enkel, nur Kinder. Und jeder für sich persönlich hat diese Frage zu stellen, wie will ich meine Beziehung zu Gott leben? Und Gottes Kind wird man auch nicht, weil man in einer christlichen Familie groß geworden ist oder weil man getauft ist oder regelmäßig den Gottesdienst besucht. Kind Gottes wird man allein durch diese persönliche Entscheidung, ich möchte, dass Jesus mein Herr ist. Ich möchte Kind Gottes sein. Und damit, und nur damit, werde ich zu einem Teil der Geschichte Gottes. Sehen wir uns noch einmal den Stammbaum von Set an. Zur Erinnerung, er enthält nicht alle Namen. Er ist auch kein Verzeichnis aller Nachkommen von Adam und Eva. Er zeigt aber die Heilslinie auf. Es sind Namen, die sich nachvollziehen können. Ihr seht hier, es geht bis Noah. Nächster Stammbaum, den wir finden, geht dann von Noah weiter. Dann kommt Abraham und ähnliche weitere drin vor. Bis am Ende ein Maria und ein Josef und ein Jesus drin vorkommen werden. Gottes Linie geht weiter, wird hier deutlich. Sein Heilsplan, 1. Mose 3,15. Der Nachkomme der Frau wird der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Schlange wird in die Ferse beißen, er wird sterben. Das ist der eine Höhepunkt, auf den es hinläuft, wo dann Jesus geboren werden wird. Wir haben jetzt schon gemerkt, es gab also damals durchaus mehrere Männer und Frauen. Und die klassische Frage, das heißt, ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie heute noch so klassisch ist, ich habe sie sehr oft gehört, die dann von Bibelkritikern gesagt wird, ja, aber wo nahm dann eigentlich Kain seine Frau her? Darum nochmal, dieser Stammbaum von Set enthält nicht alle Nachkommen, nicht die Namen aller Menschen, die geboren wurden. Aber dieser Stammbaum bezeugt namentlich die Rettungsabsicht Gottes. Darum die Frage, wo nahm Kain seine Frau her? Wenn wir die Bibel wie ein Lehrbuch für Mathematik oder wie ein Herkunftsbuch vom Standesamt lesen, kommen wir schnell an die Grenzen. Dann wird es heißen, Kain Erstgeborener, Abel Zweitgeborener, Seth Drittgeborener, aber da ist Abel ja schon tot. Zwei junge Männer, wo sollen die Kinder herkommen? Aus dieser Perspektive wirkt der Anfang der Menschheitsgeschichte fragwürdig. Aber man blendet dabei diese Fakten aus. Vers 3, Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, der ihm in jeder Hinsicht ähnlich war. Er nannte ihn Seth. Danach lebte er noch 800 Jahre, ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 930 Jahren starb. Das heißt, es gab viele, viele weitere nicht erwähnte Kinder. Und eine Überraschung an dieser Stelle finde ich auch, dass hier nicht Kain, auch nicht Abel, sondern Seth als erster genannt werden. Das heißt, wann Kain und Abel geboren wurde, wird hier gar nicht erwähnt. Abel ist tot und Kain scheinbar auch da schon rausgestrichen aus dem Buch Gottes. Aber das Seth wird erwähnt. Und es wird auch begründet, warum Seth erwähnt wird. Das heißt, Seth war Adam in jeder Hinsicht ähnlich. Ganz der Vater. Also ein waschechter zweiter Adam. Das sind Fakten, die wir hier zunächst einmal feststellen können, die Bibel uns nennt. Und zu diesen Fakten gehört, dass hier überraschenderweise nicht der Erstgeborene, sondern vermutlich der Drittgeborene, vielleicht aber auch nicht, aber der Seth als Erster geboren wird. Die Bibel ist kein genealogisches Archiv, in dem alle Daten zur Menschheitsgeschichte festgehalten sind. Aber die Bibel berichtet uns aus Gottes Sicht die wichtigen Eckdaten. Und dabei bleiben manche Informationen einfach weg. Wir stellen auch fest, die Bibel stellt hier eine sehr große Zeitspanne in den Raum. Die erste Altersangabe, die wir überhaupt erfahren, ist die Geburt von Seth und dass Adam zu dem Zeitpunkt 130 Jahre alt war. Das heißt, irgendwann in den 130 Jahren davor wurden also auch Kain und Abel geboren. Die Information haben wir, diese Fakten. Die andere Information ist, danach hat Adam noch 800 Jahre gelebt und weitere Söhne und Töchter geboren. So wie das hier formuliert ist, lesen wir so chronologisch denkend groß gewordene Menschen, dass davor zunächst keine Kinder geboren sind. Nur das steht ja nicht da. Und ich glaube, es tut uns gut und wir müssen immer wieder genau hingucken, was steht da und was steht nicht da. Es können also durchaus auch schon vorher noch weitere geboren worden sein. Aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, wenn tatsächlich Seth der Dritte war, ist das nicht unmöglich? Das gäbe dann auch kein Problem, denn Kain könnte doch locker eine 200 Jahre jüngere Frau geheiratet haben. Dann hätte er zum Beispiel mit ihr noch 300 Jahre, hätte er im Alter von 300 Jahren eine 100-Jährige geheiratet. Und sie hätten noch rund 400 Jahre zusammen leben und fleißig Kinder kriegen können. Wie viele Kinder kann man in 400 Jahren kriegen? Na, das schafft man nicht von körperlichen Erbe. Aber ihr merkt, was ich sagen will. Da ist eine unglaubliche Zeitspanne drin, mit ganz vielem, was passiert ist, was wir nicht vor Augen haben. Also die Frage, wo kamen die Kinder her oder die Frau her, ist eigentlich gar keine Frage, weil die Menschen haben damals schon fröhlich Gottes Auftrag ausgeführt und die Erde bevölkert. Schwierig ist dann die nächste Frage, die man in diesem Zusammenhang dann gern gestellt bekommt. Ja, aber das war ja Inzucht. Die haben ja in der Familie geheiratet. Und mit Sicherheit war Kains Frau eine Schwester oder die Tochter eines Bruders. Also die kamen aus der gleichen Familie. Nur, das war zu dem Zeitpunkt nicht verboten. Das hat Gott erst viel später verboten. Das kam erst, nachdem Noahs Nachkommen die Erde kräftig bevölkert hatten. Also der Gedanke der Inzucht ist an dieser Stelle eigentlich überhaupt nicht relevant. Und wenn man es versuchen will, gesundheitlich, biologisch zu erklären, gibt es auch eine ganz einfache Erklärung dafür, denn ganz frisch nach der Schöpfung war das Erbgut, also die Gene der Menschen, noch nicht so beschädigt, wie sie heute sind. Die ganze Schöpfung degeneriert danach. Das heißt, alles, was an Krankheiten und so weiter immer mehr und anders wird, die ganzen Viren, die sich verändern, das sind alles Wege, die nach dem Sündenfall gekommen sind. Aber ganz am Anfang war das auch noch nicht kein Problem, kein biologisches Problem, weil einfach das Erbgut noch sehr gut war. Wir halten also fest, selbst bei einem rein chronologischen Zugang, das ist so diese Reihenfolge, die ersten drei und dann ging es weiter, ist das Zeugnis der Bibel voll plausibel. Und weil es viele Kinder gab, die ja alle nicht erwähnt wurden, eigentlich macht das auch erst die Aussage von Kain logisch, der sagt, hey, jetzt kann mich ja jeder umbringen. Wenn es nur die paar gewesen wären, dann wäre es höchstens noch sein Bruder gewesen, der Seth und seine Eltern. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die ihn umgebracht hätten. Weil er vor denen so viel Angst gehabt hätten, dass er gesagt hat, jeder kann mich umbringen. Also wir merken, die Bibel zeigt schon, dass es mehrere Menschen zu der Zeit gab. Und darum ist der Schlüssel, mach dir die Fakten bewusst. Entdecke auch, was vorhanden sein muss, obwohl es hier nicht extra erwähnt wird. Gibt es an vielen Stellen übrigens auch. So ein anderer Klassiker aus dem Neuen Testament ist es, wenn es um Sexualität geht, miteinander erst heiraten, davor schon ins Bett gehen, heißt man, da steht in der Bibel nichts da drin. Aber das wurde als so selbstverständlich vorausgesetzt, dass es Strafen gab, und die sind erwähnt, wenn man es nicht getan hat. Oder dass man heiraten musste, wenn man vorher zusammen ins Bett ging zum Beispiel. Das sind Sachen, wo in der Bibel Fakten erwähnt sind, die plausibel sind, wenn man genauer hinguckt. Und das gilt für viele Stellen. Deswegen lohnt es sich, die Bibel besser kennenzulernen. Und jetzt sage ich aber noch eins dazu. Ich weiß nicht alles. Weil je mehr ich weiß, umso mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Denn ich bin nicht Gott. Und wir alle sind nicht Gott. Das heißt, Paulus selber schreibt, unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Das heißt, jetzt komme ich hier an den Punkt, der Geist Gottes führt uns in die Erkenntnis der Schrift. Aber er macht es nicht auf einen Schlag. Es ist ein geistlicher Prozess. Und ein Prozess, den wir gehen sollen. Und ich glaube, es heißt auch dann an dieser Stelle, weshalb wir immer wieder um den Geist bitten sollen, dass wir geistlich weiter wachsen. Also es ist spannend, wenn man mal hineinsieht, was in der Bibel drin steht, die Fakten sich bewusst macht, das auch mal sich zu einer Gesamtschau nimmt und feststellt, was Gott dort alles hineingelegt hat. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und darin teilt Gott uns alles mit, was wir wissen sollen. Und es gibt für uns keine andere Informationsquelle. Es gibt gute Gedanken, es gibt manchmal auch Visionen, es gibt viele Dinge, aber die Fakten, alles muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen, weil das die einzige Quelle ist, die Gott uns gegeben hat. Und jeder, der Gottes Wort besser verstehen möchte, hat nur diese Option, lerne das Wort Gottes immer besser kennen und lass dich vom Heiligen Geist leiten, der es dir zeigt und verstehen wird. An diesem Umgang mit der Bibel und der ihren Aussagen zeigt sich vor allem auch eines bei uns ganz persönlich und auch eigentlich bei jedem Menschen, wem wir wirklich glauben, sprich, wem wir wirklich vertrauen. Als unsere Kinder noch in der Schule waren, gab es manchmal solche Situationen, dass entweder Lehrer angerufen haben, sich beschwert haben über etwas, was die Kinder getan haben, oder andere Eltern angerufen haben, sich beschwert haben. Da war immer die spannende Frage, also die Fakten, was tatsächlich passiert ist, das hat man schnell rausbekommen, wer ein Bein gestellt hat oder was weiß ich gemacht hat. Aber die Motivation, warum das dazu kam, das ist schwieriger. Und dann war es für uns eine ganz wertvolle Erfahrung, wenn wir wussten, wir können unseren Kindern glauben, weil auch wenn sie Mist gebaut haben, die Wahrheit gesagt haben, dann kann man sagen, auch den anderen Eltern, deren gegenüber bewusster auftreten, sagen, ich glaube meinen Kindern. Weil ich erlebt habe, meine Kinder belügen mich nicht. Wenn man weiß, die Kinder haben es nicht ganz so mit der Wahrheit, und es gibt auch Phasen, da haben sie es nicht so mit der Wahrheit, das kriegt man ja auch mit, dann ist es natürlich schwieriger zu sagen, dann ist kein Vertrauen da, dann weiß ich, sagen sie wirklich die Wahrheit. Und dieses Bild, denke ich, geht auch für die Bewertung der Fakten der Bibel und meinem Umgang mit der Bibel. Vertraue ich darauf, dass Gott mich nicht belügt? Oder habe ich meine Zweifel daran? Wie bewerte ich die Fakten? Haben wir schon drin? Da. Es geht also um eine Vertrauensfrage. Denn aufgrund von biblischen Informationen, Fakten, kann ich schon zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und es gibt auch Fragen, die kriegen wir selbst mit Heiligem Geist nicht immer alle auf einen Level, weil wir eben nicht Gott sind. Es gibt Dinge, die müssen wir aushalten und die sollen wir aushalten. Aber es gibt auch Dinge, wo es um die Wahrheit Gottes geht, wo es darum geht, was Gottes Wort eindeutig sagt, wo man keine unterschiedlichen Erkenntnisse aushalten darf. Aber es ist letztlich, worum es mir geht, die Vertrauensfrage. Vertraue ich darauf, dass Gott diese Welt geschaffen hat? Wir haben in den letzten Predigten, die ich gemacht habe, ja diesen Weg gesehen, wie viel Liebe Gott hineingelegt hat, wie er schon vom ersten Gerichtswort an auf Jesus hingewiesen hat und wie die Bibel bis in die Zukunft, bis unsere Zeit hinein darüber hinaus uns Antworten gibt. Und ich erleben können, wie Gottes Wort sich erfüllt. Wie das, was Gott sagt, wahr ist. Und weil ich das in so vielen Stellen erlebe, stellt sich mich überhaupt nicht die Frage, warum sollten die Sachen, die ich nicht verstehe, nicht wahr sein? Und darum gehe ich davon aus, dass Gott diese Welt geschaffen hat. Und dass das für mich vertrauenswürdige Angaben sind. Und ich gehe davon aus, dass Gott Gott ist. Und das heißt, dass seine Größe, sein Verstand, seine Macht, mein Wissen, meine Intelligenz und mein Vorstellungsvermögen sprengt. Das hält das nicht aus, das würde ich nicht erfassen können. Aber es ist für mich eine echte Grundlage, Vertrauen zu wagen. Und wenn ich Gott in Jesus persönlich kennengelernt habe und sein Wirken in meinem Leben erfahren habe, wenn ich merke, wie Gebete nicht ohne Antwort bleiben und wie Gott handelt, bevor ich ihn manchmal gebetet habe, dann gibt es Dinge, wo ich merke, hey, ich habe überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, nicht den kleinsten. Und darum vertraue und glaube ich Gottes Wort. Es gibt einen Wissenschaftler, einen Astrophysiker, wir haben ihn eingeladen, ich glaube nächstes Jahr aber erst, hat er es nicht seinen Termin, wurde er nicht seinen Termin frei gehabt. Der hat einmal gesagt, in einem seiner Vorträge, und er ist sehr, sehr von der Wissenschaft geprägt, sagte also, wenn die Wissenschaft gegen Gottes Wort spricht und es für mich keine Antwort gibt, keine Lösung, glaube ich der Bibel. Fand ich für einen Wissenschaftler ein sehr mutiges Wort. Aber da steckt auch viel persönliche Erfahrung dahinter, an dieses Vertrauen, dass Gottes Wort 100% zuverlässig ist. Habe ich dieses Vertrauen nicht in Gottes Wort? Sage ich, so kann das nicht gewesen sein, so will ich es vielleicht auch nicht glauben, dann habe ich als Alternative zum Beispiel die Evolutionstheorie. Und die erklärt mir den Ursprung der Welt, wie aus primitiven Kulturen der Mensch entstanden ist. Übrigens, für jeden seriösen Wissenschaftler sind diese Sprünge bis heute nicht nachvollziehbar, die Darwin damals angenommen hat, man würde sie heute erklären können. Es gibt eine Mutation innerhalb von verschiedenen, ich weiß nicht, da ist es nicht parat, Arten, aber es gibt keine Mutation über Arten hinweg. Bis heute nicht. Aber es ist ein Erklärungsversuch ohne Gott. Und wenn ich sage, ich will das nicht glauben, dann kann ich bei jeder Frage der Bibel auch zu Recht das alles in Frage stellen. Wie soll das sein? Und dann kommen die ganzen Themen, das kann doch gar nicht sein. Und das haben Leute sich ausgedacht. Ihr merkt, es geht um die Vertrauensfrage. Vertraue ich Gott? Anderes Wort für Vertrauen ist, glaube ich Gott oder nicht? Und das ist die Vertrauensfrage, die wir uns immer wieder zu stellen haben. Wem vertraue ich? Und ich finde das schön, wenn der Heilige Geist in uns Raum kriegt. Thomas hat vorhin auch erwähnt, der uns auch der Sünde überführt, nämlich das, was uns von Gott trennt, was zu so einer Distanz führt, dass ich auf Distanz zu Gott komme und dann, ja, dann wird der Zweifel größer und das Vertrauen geringer. Aber vertraue ich diesem Gott, dann weiß ich, dass er mich durch den Geist immer wieder auch zurückziehen möchte und dass ich umkehren darf, dass ich Buße tun darf. Und ich erlebe es immer wieder, dass aus der Vergebung heraus die Beziehung zu Gott einfach neu wird und die Sicht wieder frei wird. Und da möchte ich einfach Mut machen, zu sagen, es lohnt sich, in diese Heilslinie Gottes einzusteigen. Eine Deutsche Bank hat einmal mit dem Werbeslogan geworben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Da steckt, glaube ich, ganz viel Wahres drin. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ich muss am Anfang, wenn ich heirate, meinem Ehepartner vertrauen, dass er es so ernst meint wie ich. Ausgehend davon, dass ich es ernst meine. Und erst, wenn ich dieses Vertrauen gewagt habe, entdecke ich, was alles Wunderbares in der Ehe drin steht. Wenn man eine neue Stelle antritt, muss man vertrauen, dass das, was vorher gesagt wurde, eintritt. Man weiß das vorher nicht. Mal wird man enttäuscht, mal erlebt man es. Aber Vertrauen ist der Anfang von allem. Und da möchte ich auch einladen, immer wieder neu Gottes Wort zu vertrauen, dieses Vertrauen zu wagen. Ist übrigens bei dieser Frage, vielleicht wo Kain seine Frau hernahm, noch relativ einfach, weil man es leichter erklären kann, wie war das eigentlich mit den Gottessöhnen, die menschliche Frauen nahmen? Das Thema von der nächsten Predigt. So als kleiner Werbeblock. Es gibt noch einen Unterschied, den wir haben zwischen Altem und Neuen Testament. Denn seit Pfingsten ist Gottes Heiliger Geist in jedem, der mit ihm leben möchte. Wir können ohne den Heiligen Geist gar nicht zum Glauben kommen. Wir können ohne den Heiligen Geist gar nicht die Bibel verstehen. Das heißt, Gott gibt uns seinen Geist in uns. Und Jesus hat ja gesagt, ich muss auffahren, damit ich euch den Geist senden kann, damit wieder jemand bei euch ist. Und der ist jetzt nicht nur lokal in Israel und reist darum, wie Jesus gemacht hat, nein, der ist in jedem von uns, der mit Jesus lebt. Dieser Geist, wenn wir ihm den Raum geben, lernen wir es immer wieder neu auf Vertrauen zu wagen und werden immer neue Dinge entdecken, die Gott tut. Und es ist unglaublich gut, wenn wir so wie am Anfang auch einander mal erzählen, was wir erlebt haben, wie sich das in unserem Leben praktisch gezeigt hat. Denn nicht jeder erlebt jeden Tag Riesendinger. Manchmal gibt es Phasen, da muss man durch. Und trotzdem ist der Geist Gottes da. Und dann tut es gut, wenn wir einander ermutigen, einander erzählen, wie wir das erlebt haben. Und wenn wir nach dieser Phase, wenn wir sie durchgestanden haben, einen anderen erzählen können, hey, so habe ich es erlebt. Und weil wir diesen Geist haben, der diesen Job hat, dürfen wir fröhlich Pfingsten feiern. Ich habe den Vers schon erwähnt, mit dem ich schließen möchte. Jesus hat ihn uns dazu gegeben. Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen.